Ich möchte heute über eine Stelle aus dem Alten Testament, aus dem Buch Prediger. Prediger 3 ab Vers 1 predigen. Alles hat seine bestimmte Stunde. Und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und Sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und Heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und Bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt, nur, dass der Mensch, das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt, bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen und auch was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Die Bibelstelle, die wir heute Morgen betrachten wollen, die ist nicht nur von ihrem geistlichen Inhalt her interessant, sondern auch von ihrer Sprachästhetik. Ich glaube, dass hier ganz rhetorisch brillant vom Prediger die Gegensätze des menschlichen Lebens gegenübergestellt werden. Dieses Geborenwerden und Sterben. Pflanzen, das gepflanzte Ausreißen. Töten und Heilen. Zerstören und Bauen. Weinen und Lachen. Klagen und Tanzen. Steine schleudern, Steine sammeln. Umarmen, sich der Umarmung enthalten. Suchen, verlieren. Aufbewahren, wegwerfen. Zerreißen, flicken. Schweigen, reden. Lieben, hassen. Krieg und Frieden. Alles hat seine Zeit. Und ich glaube, wohl an kaum einer Stelle der Weltliteratur wird auf so ganz wenigen Zeilen das Grundgerüst des menschlichen Seins dargelegt. Das heißt, mit nur ganz wenigen Sätzen, ich habe sie ja gerade nochmal reduziert, werden hier die Punkte im Koordinatensystem des Lebens abgesteckt. Ein Koordinatensystem, welches keiner von uns verlassen kann, auch wenn er es wollen würde. Ein Koordinatensystem, welches es uns in die Wiege gelegt wurde und uns bis zur Totenbahre begleiten wird. Ein Koordinatensystem, und das ist ganz besonders interessant, welches für Christen als auch für Nichtchristen gleichermaßen gilt. Es ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner unserer Gesellschaft, der unüberwindbare und auch unvermeidbare Kitt unseres Lebens. Und es wird deutlich, dass es im Leben Wandlungen gibt, es gibt Änderungen, und denen sind wir alle unterworfen. Und es wird deutlich, dass es im Leben Zeiten gibt, da mag eine Handlung sinnvoll sein, und die gleiche Handlung mag zu einer anderen Zeit Irrsinn sein. Also am Grabe eines Freundes wird man vielleicht schweigen, da Worte hier nichts verloren hätten. Und ein Unrecht, welches wir mitbekommen, zwingt uns zum Reden und zum Einmischen. Und es mag vielleicht auch der Tag kommen, auch wenn uns das hier in Deutschland so fern scheint, wo wir mit der Waffe in der Hand unsere Freiheit verteidigen und bewahren müssen. Ich bete aber darum, dass wir diesen Frieden, den wir haben, möglichst lange noch haben werden. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang ganz klar auch von Vernunft und von Unvernunft. Ja, Dinge, die eine Berechtigung haben und Dinge, die überhaupt keinen Sinn machen. Das Buch Prediger, aus dem ich gerade eben hier zitiert habe, kann man wahrscheinlich auf das vierte beziehungsweise dritte vorchristliche Jahrhundert datieren. Es trägt eine Verfasserangabe gleich in Kapitel 1,1 und da heißt es: Die Reden des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem, welche ganz klar auf König Salomo hindeuten. Das Wort Prediger im Übrigen wurde erst von Martin Luther so übersetzt, also das hebräische Wort Kohelet könnte man auch mit Versammlungsleiter übersetzen. Es kommt in der gesamten Bibel übrigens nur im Buch Prediger vor, hier jedoch 7-mal. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass König Salomo der Verfasser des Buches war, und davon gehe ich jetzt einfach aus, so wissen wir gleichzeitig, dass er zur damaligen Zeit der reichste und auch der mächtigste Mensch auf Erden war, der dann am Ende seines Lebens oder zumindest im fortgeschrittenen Alter Rechenschaft ablegt darüber, was im Leben wirklich von Bedeutung ist. Und im Leben ist es ja manchmal so, nicht jeder, der über etwas spricht, weiß auch, wovon er spricht. König Salomo jedoch weiß wirklich, wovon er spricht. Sämtliche irdischen Güter standen zu seiner freien Verfügung. Kein Genuss blieb ihm vorenthalten. Hier spricht ein Mann, der wirklich alles hatte, was diese Welt zu bieten hatte. Ihr könnt mal nachlesen, er gibt ja selber Beispiele. Also, er hatte Häuser, nicht nur ein Haus, Häuser. Er besaß Weinberge. Ich nehme an, keiner von euch besitzt einen Weinberg. Er besaß Parks und diese Parks ließ er wunderbar ausstaffieren mit Bäumen und so weiter. Er besaß Rinder und Schafe. Das wären heutzutage vielleicht auch Autos. Er besaß Silber und Gold. Und das Wichtigste im Leben, er besaß Frauen. Es wird ausdrücklich von Frauen geredet. Also, er hat also sozusagen alles genossen, was Mann, und jetzt geschrieben auch mit Doppel-N, auf Erden genießen kann. Und von daher ist es bemerkenswert, dass, wenn man das gesamte Buch liest, merkt, dass der Prediger davon ausgeht, dass auf dieser Erde alles eitel und vergänglich ist. Es ist alles ein Haschen nach Wind. Und er sagt das ganz am Anfang, und ich möchte es einfach mal zitieren, weil die Sprache auch so wunderbar ist. Prediger 1, Vers 1 bis 9. Die Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Ein Geschlecht geht, ein anderes Geschlecht kommt. Die Erde aber bleibt ewiglich. Die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Und sie eilt an ihren Ort, wo sie wieder aufgehen soll. Der Wind weht gegen Süden und wendet sich nach Norden. Es weht und wendet sich der Wind, und zu seinen Wendungen kehrt der Wind wieder zurück. Alle Flüsse laufen ins Meer, und das Meer wird doch nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse einmal laufen, laufen sie immer wieder. Alle Worte sind unzulänglich. Der Mensch kann es nicht in Worten ausdrücken. Das Auge sieht sich nicht satt. Und das Ohr hört nie genug. Was einst gewesen ist, das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das ist einer der bekanntesten Sätze, denke ich. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ein paar von euch haben es ja miterlebt noch. Als der letzte Krieg, der große Krieg, der zweite, zu Ende war, da sollte ja alles anders werden. Endlich kam der Frieden auf Erden. Ihr wisst das. Ja, man wollte jetzt endlich alle Kriege verbannen und eine wunderbare Zeit des Friedens sollte antreten. Wer sich also heute die Welt anschaut, der wird merken, da ist nicht viel bei rumgekommen. Im Gegenteil, teilweise werden heute mehr Kriege noch geführt als früher. Tja, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Eine Sache ist bemerkenswert. Vielleicht ist sie dem einen oder anderen aufgefallen. Der Prediger spricht hier von Dingen unter der Sonne. Es ist dies die Sichtweise, und das wird man auch immer wieder merken in dem Buch Prediger, des irdischen Menschen. Und dieser irdische Mensch, der lässt Gott zum Teil außen vor. Der thront nämlich über der Sonne. Jetzt muss man natürlich aufpassen. Der eine oder andere wird jetzt sagen, das stimmt doch nicht ganz, was du da sagst. Gott wird doch gar nicht außen vor gelassen. Das Wort Gott kommt doch im Prediger auch immer wieder vor. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und das Endergebnis des ganzen Buches Prediger ist nämlich auch der Satz, fürchte Gott und halte seine Gebote. Prediger 12, 13. Das stimmt. Das Wort Gott kommt drin vor. Trotz allem müssen wir aufpassen und mal schauen, in welchem Zusammenhang es gebraucht wird. Zunächst einmal nochmal auf diese Nichtigkeit der Nichtigkeiten zurückkommend, ist es ja so, denke ich, wenn wir ehrlich sind, müssen wir feststellen, dass das auch so ist. Auch wenn, das glaube ich zumindest, euch gut genug kennen, dass ich das sagen darf, wenn wir uns in keinster Weise mit König Salomo vergleichen können, wird trotzdem unser ehrliches Urteil kaum anders ausfallen können. Jetzt ist es ja so, wenn man teilweise im Fernsehen sich Sachen anschaut, vielleicht, ich nehme ja nur mal eine Sendung, von der ihr vielleicht schon mal was gehört habt, die Geissens. Die Geissens, das ist so eine kölsche Familie, die sind irgendwie reich geworden und jetzt jetten sie so mit ihren Kindern durch die Welt. Und so, die erleben ganz viele Dinge und die gönnen sich quasi alles, was man sich so gönnen kann, von der Villa bis zum Boot. Und vielleicht, ganz tief in unserem Herzen, steckt das ja auch in uns drinne. Dieses Gefühl, wenn ich nur noch etwas mehr Geld hätte, dann sähe ja alles ganz anders aus. Ja, so ein bisschen noch. Von daher ist es ganz wichtig, diese Worte des Königs Salomos sich wirklich auf der Zunge zergehen zu lassen. Wenn wir uns die Zeilen durchlesen, dann ist klar, dieser Mann hatte wirklich alles. Da gab es nichts mehr. Er hat auch gesagt, er hat sich keinem Wunsch verschlossen. Alles, was seine Augen sahen, das hat er sich gegönnt. Und er kommt trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, zu dem Urteil, dass er sagt, alles ist nichtig. Ich meine, hier in Deutschland ist das so eine Sache. Wenn ich jetzt in Afrika predigen würde, da sieht die Welt anders aus, aber bei uns ist ja, sagen wir mal, der Wohlstand, in dem wir alle leben, auch alle, die wir hier sitzen, ein nie gekannter Wohlstand. Trotz allem ist diese Vergänglichkeit unser täglicher Begleiter. Wir tanzen auf der Bühne des Lebens, sollten aber insgeheim gewahr sein, dass jeden Moment der Abgang kommen könnte. Ist dir das wirklich bewusst? Letzte Woche bin ich auf der Autobahn Richtung Düsseldorf gefahren. Und genau auf meiner Höhe, wir waren drei Autos, einer links auf der Überholspur, einer in der Mitte und ich war rechts. Und der linke Wagen kommt ins Schleudern. Genau auf meiner Höhe. Und es sind Qualmwolken aufgestiegen. Anscheinend ist das ESP, das Stabilitätsprogramm, hat eingegriffen. Der Mann konnte seinen Wagen nochmal abfangen. Aber es waren Sekundenbruchteile. Das heißt, du fährst auf der Autobahn und im nächsten Moment könnte es zu Ende sein. Uns ist das oftmals nicht bewusst. Zu Zeiten des 30-jährigen Krieges, das hat jetzt keiner mehr hier erlebt, als die Furie des Todes über Europa tobte, da wurde den Menschen dieser, vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört, Vanitas-Gedanke groß. Das ist der Gedanke daran, dass alles vergänglich ist. Und in diesem Zusammenhang hielt dann das Carpe Diem, das Gebot nutze den Tag, Einzug. Unausgesprochen heißt das, nutze den Tag, denn es könnte dein letzter sein. Ich glaube, uns ist das heute nicht mehr so präsent. Es ist, wir schieben das ganz weit weg. Denn wir sind von einer Wissenschaft, einer Technik umgeben, einer Medizin, wo alles möglich ist. Alles strebt vorwärts. Und ein Ende scheint nicht in Sicht zu sein. Aber trotzdem gilt immer noch, alles ist vergänglich. Auch all unsere Bemühungen im Schönheitssalon oder im Fitnessstudio werden daran nichts ändern. Und ich glaube fest daran. Sonst würde Gott sich selbst widersprechen. Kein Mediziner wird jene Grenze überschreiten können, die der Herr dem Menschen gleich am Anfang im Buch Mose gesetzt hat. In 1. Mose 6,3 heißt es, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Letzte Woche ist, glaube ich, die älteste Wuppertalerin gestorben, die war jetzt 110, 109 oder 110. Enormes Alter. Aber die 120 Jahre gelten, da bin ich mir sicher. Und doch leben wir so, als würde unser Leben auf ewig weitergehen. Und 70-Jährige versuchen mit Skateboard oder Mountainbike wie ein Teenager zu wirken. Und so eilen wir unserem Leben nach, welches unausweichlich auf sein Ende hinstrebt. Und es bleiben die Worte aus unserem heutigen Bibeltext bestehen. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Wenn wir Radio hören, wenn wir Fernsehen schauen, wenn wir in illustrierten Blättern, also falls ihr mal beim Arzt wart, dort liegen diese Illustrierten aus, von denen ich spreche. Schaut mal rein. Dort stehen die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Ein knackiger Körper, frischer Sex bis ins hohe Alter, schnelle Autos, Designermöbel und solche Dinge mehr. Und damit es uns nicht langweilig wird auf Erden, die schon ein bisschen älter sind, kennen das. Ihr wisst, dass diese Moden und Vorlieben in schöner Regelmäßigkeit wechseln. Ob die Hosenbeine weit sind oder eng, das ändert sich alle paar Jahre. Kurze Haare, lange Haare und so weiter. Und so können wir unser ganzes Leben lang da immer hinterherhecheln. Und so strebt auch der Mensch, solange er lebt. Und kann doch am Ende nichts von all der scheinbaren Pracht mit hinüber in die Ewigkeit nehmen. Und der Hartz-IV-Empfänger und der Milliardär werden beide am Ende in die Erde gesenkt und müssen zu Staub werden. Ja, Herr. Es ist alles vergänglich, denn so hat es dir gefallen. Und in Vers 10 heißt es jetzt, ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschen Kindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Ja, es ist mühselig. Und das steht auch schon im 1. Buch Mose. Die Arbeit und die Plackerei sind seit dem Sündenfall unser täglicher Begleiter. Es heißt in 1. Mose 3,17: Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorchst und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Natürlich gibt es auch hier auf der Welt Unterschiede. Der eine braucht vielleicht 3 Jobs, um zu überleben, der andere hat nur einen. Alles möglich. Aber Mühen und Plagen kennen wir alle. Und selbst wenn man reich ist, ist man oftmals nicht glücklich, denn dann hat man Angst um sein Geld und kann nachts nicht schlafen, weil man sich fragt, was mache ich jetzt mit all meinem Geld? Und der Prediger geht weiter und sagt, also Gott, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Nun kommt der Prediger auf die Ewigkeit zu sprechen. In all dem Hetzen und Ringen hat der Mensch trotzdem die Sehnsucht nach der Ewigkeit ins Herz gelegt bekommen. Und ich spreche hier vom Menschen. Egal ob grün, gelb, rot, braun, welche Farbe wir auch immer haben mögen, aus welcher Ecke der Welt wir kommen, diese Suche nach der Ewigkeit, die hat der Mensch ins Herz gelegt bekommen. Und wie sehr auch der Mensch versucht, sich des Gedankens zu erwehren, der Gedanke wird ihn immer wieder einholen. Was kommt nach dem Tode? Und auch all dein Verstand oder deine Ausbildung, die werden dir nichts nutzen, wenn es darum geht, das ganze Werk Gottes verstehen zu wollen. Am Ende bleibt die bange Frage, was kommt danach? Jetzt leben wir in Deutschland. Deutschland ist ein spezielles Land mit ganz speziellen Menschen. Und eine Spezialität der Deutschen, das ist auch ein Wort, was weltweit Einzug gehalten hat. Neben dem Wort Kindergarten und Blitzkrieg gibt es noch ein Wort, was jeder kennt. The German Angst. Die deutsche Angst. Fragt mal einen Engländer. German Angst. Das kennt jeder. Die Deutschen versichern sich nämlich gegen alles. Jede Widrigkeit des Lebens. Und es gibt Versicherungen, die gibt es gar nicht. Ja, also man glaubt gar nicht, gegen was man sich alles versichern kann. Aber am Ende muss man feststellen, dass dies alles eitel und ein Haschen nach Wind ist. Sterben müssen wir alle. Und wenn wir das so durchdenken, so merken wir plötzlich, wie klein und unbedeutend wir doch sind. Denn selbst ein Salomo, ein Cäsar, ein Luther und ein Napoleon mussten am Ende doch sterben. Ja, ich armer Mensch. Und nun verdrängen wir oftmals den Gedanken ganz, ganz schnell wieder und wir hetzen von Vergnügen zu Vergnügen, von Ablenkung zu Ablenkung und laufen doch nur dem Unausweichlichen davon. Ja, Herr, alles ist eitel und nur ein Haschen nach Wind. Und was bleibt nun? Die Verzweiflung, die Resignation? Werfe ich meine Flinte ins Korn und gebe auf? Sage ich jetzt Amen und gehe von der Kanzel. Nun, der Prediger kommt an der Stelle auf das Carpe Diem zu sprechen. Oder auf die Frage, wie geht nun der irdische Mensch mit seiner Vergänglichkeit um? Wenn nun der Tod unausweichlich kommt und der Mensch dies auch nicht aufhalten kann, so kann doch der Mensch hier auf Erden das Beste daraus machen. Vers 12, 13. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Also ein leckeres Rumpsteak zu genießen oder einen Balkanteller Spezial, einen leckeren Salat, ein leckeres Eis. Ich denke, wir wissen alle, was ich meine. Und das war der Punkt in der Vorbereitung dieser Predigt, in dem ich immer wieder ins Stocken geraten bin. Und über diese Stelle musste ich immer wieder nachdenken. Zunächst mal bedenken wir nochmal, der Prediger hat, wie bereits ausgeführt, in seinem gesamten Buch ein Leben skizziert, in dem Gott zum Teil am Rande vorkommt. Der Prediger stützt sich hierbei nicht auf die göttliche Offenbarung, also das, was sozusagen über der Sonne ist, sondern auf die dem natürlichen Menschen offenstehenden Ressourcen. Deshalb heißt es im Buch Prediger auch immer wieder, ich sprach in meinem Herzen. Und das Herz des Menschen ist bekanntlich trügerisch. Jedoch haben die Verse 12 und 13, die ich gerade vorgetragen habe, für mich durchaus zwei Seiten. Ich glaube fest daran, dass man diese Verse auch als Christ, als Kind Gottes nicht nur nennen sollte, sondern sie auch zutiefst bejahen sollte. Das mag jetzt verwunderlich klingen. Das heißt, das Buch Prediger wurde geschrieben, um dem natürlichen Menschen die Hohlheit, die Nichtigkeit des irdischen Seins vor Augen zu führen. Und sie dient gleichzeitig vielleicht als Grundlage für ein gotterfülltes Leben. Bei der Vorbereitung der Predigt bin ich auf ein wunderbares Zitat gestoßen. Aus dem Fokus, ihr kennt die Zeitschrift Stern, Fokus, Spiegel. Ich habe mir jetzt den Fokus hier rausgepickt. Und dort schreibt ein Vince Ebert, ob man ihn kennt oder nicht, ist egal. Er ist Physiker, Kabarettist und Moderator. Und er führt zum Thema Essen aus. In den vergangenen Jahren mutierte das Thema Ernährung zu einer quasi religiösen Veranstaltung. So glauben inzwischen viele, das jüngste Gericht sei eine Kochshow. Was und wie wir essen, wird zu einer moralischen Entscheidung. Kennen Sie diese mitunter wenig stille Verachtung, die manche Vegetarier gegenüber Fleischessern an den Tag legen? Und dann geht das so weiter. Ja, stimmt. Wenn man das aufmerksam verfolgt, dann wird man merken, dass das Essen heutzutage wirklich religiöse Züge angenommen hat. Es ist sozusagen die höchste Form der Reinheit und der Askese, das Befolgen eines quasi gottgegebenen Gesetzes, welches mich dann auch auf eine höhere Stufe des Menschseins stellt. Und wie die Pharisäer in früheren Zeiten wachen auch die Statthalter der korrekten Küche und Ernährung über ihre Schützlinge und teilen ein in Gut und Böse. Also wer von euch schon mal mit einem Vegetarier, einem Fruktarier oder was es da so alles gibt, diskutiert hat, der wird merken, mit welcher Inbrunst da diskutiert wird. Das heißt, in früheren Zeiten haben die Menschen sich vielleicht über Gott so inbrunstig unterhalten. Heute geht es um die Frage, was wir essen. Das Schlimme für mich an der Stelle ist jedoch, dass hier eine ganz große Überheblichkeit und Verlogenheit zum Tragen kommt. Denn all das Treiben, dieses politisch korrekte Essen, ist nur möglich, wenn ich über ganz viel Geld verfüge. Sonst kann ich diese politisch korrekten Lebensmittel gar nicht einkaufen. Dann sitzt man nämlich auf seinem Balkon der schicken Altbauwohnung in Köln, in Berlin oder München, kaut auf seiner Biomöhre herum und trinkt seinen fair gehandelten Kaffee. Und dann, letzte Woche kam diese Bibelstelle und ich finde, die passt da ganz wunderbar. Und insgeheim danke ich dann Gott dafür, sofern ich überhaupt noch einen Gott habe, dass man nicht so wie die normalen Menschen isst, und das Wort isst kann ich mit einem S oder mit zwei schreiben, das ist ein Sprachspiel, die ihre Lebensmittel beim Discounter kaufen. Und so wie der Pharisäer in den Tempel geht und sagt, oh Herr, ich bin dir so dankbar. Ich bin nämlich nicht so wie dieser Zöllner da drüben. So ist das heute teilweise auch. Und hier kommen wir wieder zu unserem König Salomo zurück. Lieber Mensch, was tust du nur, wenn du alles hast? Du hast so viel, dass der Verzicht schon wieder eine neue Stufe des Prassens ist. Ein Verzicht, den der Hartz-IV-Empfänger finanziell gar nicht bezahlen könnte. Aber ach, all dein Tun ist nur ein Haschen nach Wind. Der Unterschied zwischen dir und König Salomo besteht nur darin, dass er diese Nichtigkeit sah und am Ende für einen Haschen nach Wind hielt. Und so möchte man sagen, nun fahre weiter mit deinem E-Bike zur Arbeit, iss nun deine Biomöhren und halte dich für einen besseren Menschen. Sterben musst du auch. Ich habe übrigens nichts gegen Biomöhren und fair gehandelten Kaffee. Das war also nicht meine Aussage. Ja. Und hier kommen wir nun auf das Nachdenken zu sprechen, von dem ich gerade gesprochen habe. Ich habe also erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Ja, Mensch, genieße die Speisen, die Gott dir gegeben hat. Frisches Gemüse, ein saftiges Rindersteak, eine leckere Pizza beim Italiener um die Ecke. Genieße es. Es ist keine Sünde. Gott gab uns das alles, um unseren Körper am Laufen zu halten. Umarme deine Frau. Küsse sie, erfreue dich an ihr. Das ist keine Sünde. Gott hat sie dir gegeben. Im Urlaub an der Nordsee und in den Bergen, freue dich über alles, was du erleben darfst. Das ist keine Sünde. Gott hat es dir geschenkt. Freue dich, Christenheit, über all die Dinge, die Gott dir schenkt. Freue dich. Aber genieße sie als Teil der göttlichen Gnade, die er dir zuteil werden lässt. All diese Dinge werden dich niemals befriedigen können, egal wie viele Sterne-Restaurants du besuchst, wie viele Ferraris du besitzt oder wie viele Häuser du dein eigen nennst oder wie viele Frauen du in deinem Leben gehabt hast. All dies ist nur ein Haschen nach Wind. Wenn du es jedoch als Geschenk annimmst und dich freust über das, was Gott dir gibt, dann kannst du alle Gaben in Dankbarkeit annehmen und dich freuen. Ja, Christenmensch, freue dich an den Dingen, die Gott dir schenkt und danke ihm dafür. Es geht doch nicht darum, dass wir in Sack und Asche hier jetzt rumlaufen und die ganze Zeit nur klagen. Freuen wir uns doch an den Dingen, die wir haben. Vers 14 heißt es, ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Hier wird deutlich, oder nochmal deutlich, dass all unser Trachten und Tun nichts an Gottes Ratschluss ändern wird. Wir können zappeln, wir können strampeln. Wir haben unser Leben aber nicht in der Hand. Gleichzeitig aber betont der Prediger hier Gottes Allmacht. Denn er spricht davon, dass man ihn fürchten müsse. Was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen. Und auch was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Gott wird jeden von uns einmal zur Rechenschaft ziehen. Und dann wird geschaut, was wir in den Augen Gottes geleistet haben. Und dann zählst du vielleicht auf. Ich habe einen Baum gepflanzt. Ich habe einen Sohn gezeugt. Und ich habe ein Haus gebaut. Und Gott wird dir antworten, ich kenne dich nicht, weiche von mir. Vielleicht hast du auch viel Gutes getan, dich für andere Menschen eingesetzt, hast nur biologische Lebensmittel gegessen und als Vegetarier gelebt. Und trotzdem wird Gott sagen, ich kenne dich nicht, weiche von mir. Und vielleicht hast du dich auch von allen weltlichen Dingen zurückgezogen und bist ein anständiger Kerl geblieben. Und trotzdem wird Gott sagen, ich kenne dich nicht, weiche von mir. Ja, aber was bleibt denn dann am Ende noch übrig? Gibt es überhaupt keinen Hoffnungsschimmer mehr? Doch, den gibt es. Wenn du dich heute Morgen im Buch Prediger wiederfindest, wenn du merkst, dass dein ganzes Leben sich nur um irdische Dinge oder dass dein ganzes Leben sich nur um irdische Dinge gekreist hat, wenn du spürst, dass all dein Besitz dich nicht glücklich machen, dann sei dankbar für diese Erkenntnis. Sei dankbar. Danke Gott dafür. Du lebst nämlich heute Morgen noch. Und deshalb kannst du auch heute Morgen die Worte hören. Eine meiner Lieblingsstellen aus Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn, es geht weiter in Vers 17, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes geglaubt hat. Nicht dein Besitz und dein Tun machen dich vor Gott gerecht. Sie machen dich weder hier auf Erden glücklich, noch bringen sie dich in den Himmel. Danke Gott für die Versorgung hier auf Erden, für dein tägliches Brot. Aber lass die Ewigkeit nicht aus deinem Blick. Noch ist Gnadenzeit. Noch ist der Herr Jesus nicht als Richter erschienen. Wenn du also heute seine Stimme hörst, so verschließe dein Herz nicht. Noch kannst du Buße tun und die Worte sprechen, Herr, sei mir armen Sünder gnädig. Amen.